Mal Danke sagen. Das ist offensichtlich schwer für das deutsche Gemüt, sodass sogar die Fantastischen Vier dieses Lied geschrieben haben, vor inzwischen schon 3 Jahren, mal Danke sagen. Und als ich an die Predigt für heute dachte, fiel mir dieses Lied wieder ein. Und ich dachte, ist doch interessant, dass selbst Fanta Vier sagt, Danke ist ein Thema. Und offensichtlich kein einfaches Thema. Irgendwas knarrt. Bitte, was ist das? Ach, es ist ein Buntspecht. Okay, gut. Dann bin ich beruhigt. Ich dachte schon, es wäre mein Magen oder ähnliches. Warum tun wir uns so schwer mit dem Wort Danke? Und das ja offensichtlich nicht nur gegenüber Gott, sondern auch gegenüber Menschen. Und ich glaube nicht, dass das eine Unterstellung ist, dass wir uns mit dem Danke tatsächlich schwer tun. Sondern ich glaube, dass das tatsächlich auch eine geistliche Dimension hat. Ich glaube, dass das etwas ist, was uns, und das meint, glaube ich, auch tatsächlich uns Deutsche im Besonderen, was uns schwerfällt. Wenn man jemanden fragt, wie geht es dir? Die klassische Antwort lautet, eigentlich gut. Warum eigentlich? Warum eigentlich eigentlich? Eigentlich ist eine Einschränkung. Wir tun uns schwer damit zu sagen, es geht mir gut. Und eigentlich sagen wir nur, es geht mir gut, um dann sagen zu können, aber. Es geht mir gut, aber das und das beschäftigt mich dann doch. Oder hier habe ich auf der Arbeit ein Problem. Wir bleiben bei dem hängen, was nicht gut ist. Und irgendwie prägt uns das. Ich bitte Sie, ich bitte euch, ich bitte dich, doch mal darauf zu achten. Wenn du gefragt wirst, wie geht es dir? Was ist deine Antwort? Oder wenn du deinen Nachbarn oder deinen Freund fragst. Und vielleicht hilft allein schon dieser Einstieg ein bisschen für einen Perspektivwechsel. Dieses Wort eigentlich wegzulassen. Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Wenn wir heute in die Predigt, in die Bibel gucken, mit der Predigt verbunden, dann soll es um 2 Bibeltexte gehen, die etwas davon zum Ausdruck bringen. Warum? Dankbarkeit meines Erachtens, und ich glaube, das ist, lässt sich von der Bibel her gut begründen, warum das tatsächlich ein geistliches Thema ist und warum wir damit herausgefordert sind. Doch bevor ich mit der Predigt tiefer einsteige, möchte ich noch einmal mit uns beten und ich bitte euch, soweit das möglich ist, aufzustehen. Himmlischer Vater, wenn wir jetzt in dein Wort gucken, dann tun wir das aus der Hoffnung heraus, dass du zu uns sprichst. Und ich möchte dir ganz bewusst Danke sagen dafür, dass das mehr ist als eine Hoffnung, die wir in uns tragen. Es ist eine Zusage, auf die wir setzen dürfen. Du hast einmal gesagt, dass dein Wort nicht wieder leer zu dir zurückgeht und dass es das bewirkt, wozu du es aussendest. Und dass das so sicher ist, wie dass der Regen die Erde befeuchtet, damit das Korn aufgehe und Frucht bringt. Herr, wir wollen darauf setzen und bauen und dich beim Wort nehmen. Wir wollen dich darum bitten, dass du das Menschenwort zu deinem Wort machst und dass du das Reden und das Hören segnest. Amen. Noch eine kleine formale Sache, bitte wundere dich nicht, dass ich während der Predigt dich ganz persönlich mit du anrede. Wir können uns nach dem Gottesdienst gerne wieder siezen, das sage ich immer wieder so, wem das lieber ist, aber wenn wir gemeinsam als Geschwister vor Gott oder vielleicht auch als noch nicht Geschwister vor Gott unterwegs sind und wenn wir in Gottes Wort gucken, dann wird Gottes Wort durch die Predigt, das ist der Wunsch, das ist die Hoffnung zu persönlichem Wort. Und ich bringe das gern dadurch zum Ausdruck, dass ich eben tatsächlich auch die persönliche Anrede du verwende. Der erste Text, in den wir gemeinsam schauen wollen, das erste Gotteswort, kommt aus Lukas 17, die Verse 12 bis 19. Und ich möchte 2 Kerngedanken entfalten für heute Morgen. Der erste Kerngedanke hat, warum? Heißt, warum hat Danken eigentlich eine geistliche Dimension? Das ist die erste Frage, warum hat Danken eigentlich eine geistliche Dimension? Und der Text dazu eben aus Lukas 17, die Verse 12 bis 19. Jesus kam in ein Dorf. Dort begegneten ihm 10 Männer, die an Aussatz erkrankt waren. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Und dann, als sie noch unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Einer von ihnen kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus zu Boden und dankte ihm. Und das war ein Mann aus Samarien. Da fragte Jesus ihn: Sind nicht 10 Männer rein geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist sonst keiner zurückgekommen, um Gottes Herrlichkeit zu loben, nur dieser Fremde hier? Und Jesus sagte zu ihm: Steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Dieser Text, dieses Wort beschreibt eine ganz persönliche Begegnung, die 10 Menschen mit Jesus Christus hatten in der Zeit, in der er auf dieser Erde lebte und wirkte. Diese 10 trugen eine ganz persönliche und eine sehr herausfordernde Geschichte in sich. Denn, das müssen wir uns vergegenwärtigen, sie waren nicht nur einfach krank. Diese 10 Menschen hatten Aussatz. Und das bedeutete für die Zeit damals weit mehr, als einfach nur aus gesundheitlichen Gründen abgesondert leben zu müssen, auf der Quarantänestation ausgesondert zu sein. Für die 10 Aussätzigen hat es bedeutet, nicht mehr mit dem Gottesvolk zusammenleben zu dürfen. Es bedeutete, ausgesondert zu sein von der geistlichen Gemeinschaft. Es bedeutete, ausgesondert zu sein von der Gottesbeziehung. Von daher ist diese Bitte, die die 10 Aussätzigen Jesus zurufen: Hab Mitleid mit uns, auch eine Aussage, die viel tiefer geht als einfach nur die Bitte: Mach uns gesund. Hab Mitleid mit uns. Umso erstaunlicher ist es eigentlich, dass, wenn wir das bedenken und im Hinterkopf haben, dass die Bitte dieser 10 Aussätzigen nicht nur lautet: Mach uns gesund, sondern: Hab Mitleid mit uns, schenke, dass wir wieder Teil der Gemeinschaft werden können, der Gemeinschaft, zu der wir gehören, vom Volk her, von deinem Volk her. Umso erstaunlicher ist es, dass diese 10 Menschen, die sich aufmachen zum Priester, und deswegen auch diese Aufforderung: Geh zum Priester, denn der Priester war derjenige, der gesagt hat: Du bist rein. Du darfst am Gottesdienst wieder teilnehmen. Umso erstaunlicher ist es, dass nur ein Einzelner umkehrt, vor Jesus auf die Füße fällt und Danke sagt. Als ich so darüber nachdachte und mich fragte, wie oft geht es uns eigentlich auch so, dass wir von Gott Großes erbitten, aber das Danken vergessen. Dass uns häufig mehr Bitten einfallen als Gründe, Danke zu sagen. Als ich so darüber nachdachte und in meiner eigenen Betroffenheit mich suhlte, fragte ich mich: Was hat diesen einen Mann dazu bewegt, umzukehren? Was hat ihn dazu bewegt, umzukehren? Und ich dachte, vielleicht war es genau dieser Punkt, der Punkt nämlich, dass er eigentlich der Fremde ist. Dieser Samariter, diese Volksgruppe, die ausgesondert lebte vom Gottesvolk, das hatte historische Gründe, hing mit der Gefangenschaft in Babylon zusammen, dass ein Teil des Volkes da geblieben war, der eigentliche Kern des Volkes war ins Exil geführt worden, und das kam eben von den Samaritern zu einer Vermischung mit der Bevölkerungsgruppe vor Ort, und es waren nicht so richtig mehr Juden. Aber vielleicht war auch genau das der Punkt, dass er vielleicht deshalb ein viel größeres Bewusstsein dafür hatte, was Gott ihm da eigentlich geschenkt hat. Und was, glaube ich, in diesem zweiten Teil des Satzes, den Jesus sagt, in Vers 17 auch nochmal zum Ausdruck kommt, dass er sagt: Steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Es geht um mehr. Wenn wir zu Gott kommen und ihn um etwas bitten, geht es eigentlich immer um mehr als nur darum, dass wir bitten, mach uns gesund und mach uns rein. Es geht darum, dass wir aus dem Bewusstsein leben, dass Gott und Jesus Christus uns Glaube und Rettung schenkt. Und dass davor, von daher unser Leben eigentlich ganz anders gestaltet sein kann, als dass es bei mir selber bleibt. Oft heißt es doch, wenn Jesus oder wenn Gott mir das eine Große schenkt, dann will ich glauben. Wie viele Menschen haben so gebetet, haben das vielleicht sogar erlebt, dass Gott ihre Lebenskrise genommen hat und in sie hineingesprochen hat und sie dadurch Gott zum ersten Mal in ihrem Leben kennengelernt haben. Ich persönlich bin in einer christlichen Familie groß geworden. Ich persönlich bin einen Weg gegangen, der von Anfang an, als Kind schon, habe ich mich Gott zugewandt oder hat Gott sich mir zugewandt, habe ich das verstanden, dass das zusammengehört. Und so hatte ich nie eine radikale Umkehr in meinem Leben. Und ich habe mich manchmal gefragt, ist es da nicht leichter zu glauben? Dieser Text hier zeigt, dass das nicht der Fall ist. Und dass es passieren kann, dass Gott etwas ganz Großes im Leben eines Einzelnen tut, und er vielleicht sogar dankbar darüber ist, dass Gott sich ihm so zugewandt hat, aber er bleibt an diesem Punkt stehen. Und insofern ist Dankbarkeit, Ausdruck von Dankbarkeit, das ja auch hier im Text, das können wir so lesen, der Mann, der geheilt war, fiel vor ihm auf die Knie. Er lobte Gott mit lauter Stimme, dass Gottes Zuwendung in Lob und in Dank mündet. Und dass das ein ganz wichtiger Teil unserer Gottesbeziehung ist. Ich habe vorhin gesagt, manchmal denke ich, wenn Gott uns etwas Großes schenkt, dann fällt es leichter, lebendig zu glauben. Ich glaube fast, dass es umgekehrt ist. Weil der Mensch lebendig, weil der Mann lebendig geglaubt hat, deswegen konnte Gott ihm wirklich etwas Großes schenken. Nämlich nicht nur Heilung, sondern Rettung und Glaube. Vielleicht bildet Dank die Brücke, um nicht nur bei mir zu bleiben, sondern tatsächlich auch zu Gott und zu seiner Perspektive zu kommen. Dass die Heilung, um die es hier geht, vielleicht noch eine viel größere Dimension hatte als die Menschen, die neuen dachten. Dass es nicht nur darum geht, wieder Teil der gottesdienstlichen Gemeinschaft sein zu können, sondern dass Jesus Christus in eine lebendige, innige Beziehung zu ihm ruft. Und dass die Frage ist, wie wir die gemeinsam mit ihm gestalten können. Es scheint, als wäre der Dank, das Umkehren, um zu danken, um zu loben, die Brücke zwischen diesen zwei Polen. Und ich möchte noch einen zweiten Text schauen, der das für mich in besonderer Weise zum Ausdruck bringt, was es heißt, über diese Brücke zu gehen. Dieser Text kommt aus Markus 10, die Verse 10, Verse 17 bis 27. Unter der Fragestellung, warum macht Danken frei? Warum befreit Dankbarkeit? Dieser Text ist einer, der für mich zu den persönlichsten und fast innigsten gehört, die wir in der Bibel finden. Es geht wieder um eine Jesusbegegnung. Wieder kommt jemand zu Jesus und bittet ihn um etwas. Jesus machte sich wieder auf den Weg. Da kam ein Mann angelaufen. Er fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Wie hören wir das? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Guter Mann, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus antwortete ihm: Warum nennst du mich gut? Du weißt, niemand ist gut außer einem, Gott. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst nicht betrügen, ehre Vater und Mutter. Aber der Mann sagte: Lehrer, das alles befolge ich seit meiner Jugend. Und jetzt kommt etwas, das lesen wir nur hier. Jesus sah ihn an, er gewann ihn lieb und er sagte zu ihm: Eins fehlt dir. Eins fehlt dir. Geh los, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. So wirst du unverlierbaren Reichtum im Himmel haben. Dann komm und folge mir. Der Mann war unglücklich über das, was er sagte, was Jesus sagte, und er ging traurig weg, denn er hatte großen Grundbesitz. Jesus sah seine Jünger an und sagte, wie schwer ist es doch für die Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da waren die Jünger völlig bestürzt. Sie sagten zueinander, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott, denn für Gott ist alles möglich. Dieser junge Mann, der zu Jesus kommt, kommt mit einer ernsten Frage. Er lebt in einer lebendigen Gottesbeziehung und weil er sich um das tägliche leibliche Wohl nicht wirklich kümmern musste, hat er viel Zeit darüber nachzudenken, was ist die Tür zum ewigen Leben? Und er kommt mit der typischen Frage eines reichen Menschen. Er stellt die Frage, was muss ich tun? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus spürt, er antwortet zunächst formal das Richtige, die Lehre, die der junge Mann gelernt hat. Und dann kommt dieser ganz besondere Moment, wo Jesus ihn ansieht, weil er ihn lieb gewinnt und sagt, eins fehlt dir. Dieser Text ist für mich, dieses Wort ist eines der tragischsten der Bibel, weil dieser junge Mann so nah dran ist an Gott, so nah dran. Und sich dann doch abwehrt und abkehrt von Gott, weil er das, was ihm Sicherheit gibt, vermeintlich, das, was ihm wichtig ist, wichtiger nimmt als Jesus Christus selbst. Das ist ein Text, der muss uns schockieren. Das ist ein Wort von Gott, das muss uns unruhig machen. Denn der reiche Mann, der ist mindestens so reich wie wir. Und wenn du jetzt hier sitzt und denkst, ich bin noch nicht reich, das mag sein. Das heißt ja so schön, wie kann man einen Deutschen glücklich machen? Gib ihm nur ein bisschen mehr, als sein Nachbar hat. Und das ist tatsächlich so, es funktioniert. Ne? Ein bisschen mehr als der Nachbar, der eine hat einen Hochdruckreiniger, man hat zwei. Ist tatsächlich so, dass das irgendwie unsere Mentalität prägt. Aber jetzt verlassen wir mal den nachbarschaftlichen Kontext und gucken in die Welt hinein. Wir sind unendlich reich. Noch nicht mal 10% der Weltbevölkerung hat ein Auto. Viele von uns haben zwei. Und es ist völlig egal, wie alt das Auto ist. Unsere Geschwister in anderen Ländern gucken uns an, sie sehen unser Auto und sagen, reich. Sie gehen durch die Straßen und gucken in unsere Schaufenster und sagen, reich. Wir sind reich, liebe Geschwister. Jeder von uns ist reich. Reich und zugleich gefährdet. Weil immer die Frage ist, wie weit nimmt dieses Denken von etwas haben, wollen oder möchten, inwieweit nimmt das von uns Besitz? Und dass das mehr ist als einfach nur gegenständlich, das sagt uns die Bibel auch in den 10 Geboten. Sollst nicht begehren deines Nächsten Knecht, Vieh, Weib. Es geht um viel mehr als einfach nur die Frage, wie viel ist auf unserem Konto. Es geht auch um die Frage, was hätten wir gerne auf dem Konto drauf. Das hat so Besitz, ergreift so Besitz von uns in unserer Gesellschaft. Sind wir so geprägt, dass es uns manchmal gut tut, aus unserem Kontext herauszublicken. Und ich glaube, dass ein großes Problem unserer Dankbarkeit darin begründet liegt, dass wir das beantworten mit, wie geht es dir, mit eigentlich gut. Weil uns immer noch etwas einfällt, was es besser machen könnte. Dieser Satz, der stimmt so, ne? Das andere Ufer ist immer grüner. Manchmal stehen wir wie die Kuh am Gartenzaun und versuchen durch den Stacheldraht hindurch unseren Kopf zu stecken, um nur dieses Gras fressen zu können, was am Wegrand ist, weil wir denken, es wäre besser. Kommen wir zurück zu diesem Text. Da ist dieser junge Mann und er ist offensichtlich nicht in der Lage, das, was er geschenkt bekommen hat an reichem Gut, wahrzunehmen und ernst zu nehmen und voller Dankbarkeit überzufließen und sich zu sagen, ja, wie kann ich das, was Gott mir gegeben hat, Wie kann ich das nutzbar machen für andere, für Menschen um mich herum? Er behält. Und er ist vielleicht dazu bereit, aus dem Überfluss abzugeben, aber ein Opfer zu bringen? Wenn wir heute Erntedank feiern, dann feiern wir das in einer Fülle, in einer Vielfalt mit Sachen, die uns zu Füßen liegen, wie es nur wenig Menschen auf dieser Welt vergönnt ist. Und wir haben wirklich viel Grund, dankbar zu sein. Und insofern sollten auch diese geistliche Herausforderung, uns bewusst zu machen, wofür wir danken können, vergegenwärtigen und von daher überlegen, wie unser Dank in Gottes Lob sich münden kann. Vorhin haben wir gesungen, alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Und ich liebe diese zweite Strophe, weil sie mir dabei hilft, mir zu vergegenwärtigen, wie das bei uns läuft. Er sendet Tau und Regen und Sonnen- und Mondenschein, er wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein und bringt ihn dann behende in unser Feld und Brot. Es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Das, was Gott uns gibt, das, was wir in den Händen halten, das hat er bewirkt. Und es tut gut, sich darin immer wieder zu erinnern und das bewusst zu machen, damit wir das, was wir haben, wirklich wertschätzen und Gott dafür danken und loben können und nicht peinlich berührt auf den Boden gucken, sondern wirklich uns fragen, wie können wir Gott diesen Dank in Lob zum Ausdruck bringen. Das ist eine geistliche Übung. Und ich möchte mit einem Beispiel schließen von einem jungen Mann, der mir das auf unglaubliche Weise vergegenwärtigt hat, was es heißt, zum Dank befreit zu sein. Aus Dankbarkeit über Glaube und Rettung. Dieser junge Mann war Soldat im Kosovo, hatte sich Dienst verpflichtet in der Bundeswehr. Und als er dann im Auslandseinsatz war, hat er ziemlich gut verdient, aber hatte auch wenig Gelegenheiten, das Geld auszugeben. Als er dann nach diesem Einsatz wieder zurück nach Deutschland kam, war das Bankkonto voll. Und er hatte in dieser Zeit Jesus Christus und Gott kennengelernt und hatte dann den Dienst quittiert und sich gesagt, ich möchte mit meinem Leben etwas anderes machen, als in Kriegsgebiet zu gehen und Sicherheit zu schaffen. Ich möchte gern in zerstörte Gebiete oder herausgeforderte Gebiete dieser Welt gehen und Aufbauhilfe leisten. Und er ging nach Ruanda und hat da in der Straßenkinderarbeit des Bibellesebundes ein Jahr lang Aufbauhilfe betrieben. Als er zurückkam, hat er sich gesagt, ich möchte das mein Leben lang tun. Und er saß zu Hause und hat dieses Wort von dem reichen Jüngling gelesen. Er stand kurz vor seiner Ausreise. Und er hat dieses Wort von dem reichen Jüngling gelesen. Und weil er mit einem unserer Mitarbeiter befreundet war, rief er an und sagte, du Benjamin, ich habe mal eine Frage. Ich habe heute Morgen das Wort vom reichen Jüngling gelesen. Und ich frage dich, denkst du, dass die Bibel heute noch so aktuell ist wie damals? Ich meine, die Idee, einen Mitarbeiter des Bibellesebundes anzurufen mit einer solchen Frage, ist natürlich schon... Das hätte Benjamin irgendwie unruhig machen müssen, aber natürlich hat er gut, doch, natürlich, und ja, es ist, nee, und ich weiß nicht, was deine Motivation ist zu fragen, aber ja, ich glaube, dass das Wort noch genauso Gültigkeit hat wie heute, damals wie heute. Da hat dieser junge Mann gesagt, mit Anfang 20, ich hab gewusst, dass du das sagen würdest. Und deswegen habe ich mein Konto leer gemacht. Ihr kriegt in den nächsten Tagen eine Überweisung von 45.000 Euro. Und ich möchte, dass ihr das einsetzt, damit in den weltweiten Projekten von Bibellesebund geholfen wird. Das war kurz vor dem Erdbeben in Haiti. Und dann sagte er etwas und das hat mich umgehauen. Und er sagte, weißt du, warum ich das tue? Ich werde in einem Monat ausreisen nach Afrika. Und ich weiß ganz genau, wenn ich dieses Geld auf meinem Konto lasse, ist es meine Rückfahrkarte. Das ist meine Sicherheit, die ich mir erkaufe, weil dass ich Gott nicht ganz vertrauen muss, denn ich kann ja jederzeit wieder zurück. Das möchte ich nicht. Ich möchte Gott ganz vertrauen. Er überwies das Geld und er reiste aus und zwei Wochen später rief er uns an und sagte, liebe Freunde, ich akute Not. Einer meiner Kollegen hier, seine Frau ist erkrankt, ich brauche $200. damit sie zum Arzt gehen kann. Ich habe mich gefragt, was geht jetzt in ihm vor? Bereut er jetzt, dass er das getan hat? Er hatte doch solche Möglichkeiten. Er hätte mit einem Wimpernschlag nicht nur die kleine Operation, sondern noch einen längeren Krankenhausaufenthalt bezahlen können. Einen Tag später rief er wieder an und sagte, das Geld ist da. Ich habe mein Handy verkauft. Ich hatte so ein modernes Fotohandy, das brauche ich hier nicht. Ich habe das verkauft, habe das Geld gekriegt. Macht auch keine Sorgen, das Geld ist da. Echte Freiheit. Echte Freiheit. Er ist über die Brücke gegangen. Er ist mit dem, was Gott ihm geschenkt hat, nicht bei sich geblieben. Sondern er hat verstanden, dass das Glaube und Rettung bedeutet. Und er ist ganz zu Gott gegangen und er kann Reich Gottes Perspektive denken. Er kann Gott ganz vertrauen in dem, was er tut. Wie ist das mit uns? Wie ist das mit dir? Wie ist das, wenn du mit Gott redest, im Gebet, wenn du an Jesus denkst? Gibt es da was, wo im Gebet, das ihr miteinander besprecht, er vielleicht dir sagen würde, eins fehlt dir? Vielleicht heißt das Loslassen von Besitz. Vielleicht heißt das Loslassen von Träumen und von Wünschen. Vielleicht heißt das Loslassen von Selbstverwirklichung, von dem, wo du denkst, dass es existenziell wichtig ist. Vielleicht heißt es Loslassen. Ist ja verrückt, ne? Wer etwas hat, der hält es fest. Und das Gesetz des Evangeliums bedeutet, dass wer etwas haben will, er es loslassen muss. Damit die Hand offen ist, damit Jesus sie ergreift. Oder vielleicht etwas hineinlegt, was niemand von uns erwarten oder sich erträumen kann. Echte Freiheit. Echte Dankbarkeit. Weil wir versöhnt leben dürfen mit Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Vielleicht ist der Tag heute Grund dafür, darüber nochmal neu nachzudenken. Vielleicht sogar genauso zu beten. Jesus Christus, wenn es da etwas gibt, wo du sagst, eins fehlt dir, dann zeig mir das bitte. Lasst uns nicht stehen bleiben bei dem, was Gott uns alles schenkt und wie gut es uns geht, sondern lasst es uns nehmen und Gott wieder zurückgeben. Lasst uns Gott danken und wirklich dankbar sein für all das, was er uns gibt. Denn wir sind befreit zu einem neuen Leben. Dieses Leben in Ewigkeit und in Herrlichkeit ist interessant, ne? Da werden wir nichts von dem mitgenommen haben, was wir hier alles haben. Aber es wird uns etwas erwarten, was viel größer ist als das, was wir uns jetzt erträumen können. Es geht, und das hoffe ich, ist deutlich geworden anhand dieser zwei Fragestellungen, hat Dankbarkeit tatsächlich eine geistliche Dimension? Und warum hat Dankbarkeit auch etwas mit Freiheit zu tun? Wenn wir diese zwei Fragen nochmal Revue passieren lassen, jetzt in einer Zeit der Stille und des Gebets, dann bringt diesen Gedanken vielleicht auch vor Gott, vor Jesus selbst und sagt ihm noch einmal, warum ihr ihm dankbar seid. Sagt ihm vielleicht noch einmal, was für ein Geschenk und was für eine Freude es ist, versöhnt leben zu dürfen. Und vielleicht fragt ihn auch, ob es etwas gibt, wo es wichtig wäre, das mit ihm zu klären. Eins fehlt dir. Es geht nicht nur darum, zu vertrauen und gesund zu werden, sondern es geht darum, zu glauben und gerettet zu werden. In diesem Sinne, lasst uns eine Zeit der Stille nehmen, die ich dann mit einem lauten Gebet abschließen werde. Unser Herr Jesus Christus, du bist in diese Welt gekommen, um sie zu versöhnen. Zu versöhnen zwischen Gott und dem Menschen. Herr, du bist in diese Welt gekommen, um uns, um mich mit dem Vater zu versöhnen. Beziehung möglich zu machen. Herzlich Dank dafür, dass du diesen Weg auf dich genommen hast. Und es tut gut, an diesem Tag, an dem wir für all das danken, was wir haben, auch das mit in den Dank aufzunehmen. Danke für deine Liebe zu uns. Danke für den Versöhnungsweg. Danke für das Kreuz. Danke dafür, dass du für meine Schuld, für unsere Schuld gestorben bist. Und dass der Weg zum Vater frei und möglich ist. Und Herr, wenn wir an den jungen, an den reichen Jüngling denken, an diesen jungen Mann, der mit dieser ernst gemeinten Frage kam, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Herr, dann hast du ihm nicht nur ein Fenster, sondern du hast ihm die Tür dahin geöffnet. Und er hat ihn durchgeguckt und überlegt, was er hinter sich lassen muss, um durch diese Tür zu gehen, und ist nicht gegangen. Herr, wenn hier Menschen im Raum sitzen, denen es genauso geht, Herr, bitte mach uns unruhig. Herr, wenn es etwas gibt, wo du sagst, eins fehlt dir, und wenn du den Finger in diese Wunde legst, dann tust du das nicht, um uns weh zu tun, sondern damit wir frei werden von dem, was uns davon abhält, dir zu vertrauen. Herr, dann zeig uns das. Und Herr, wenn wir in einer befreiten Beziehung zu dir leben, wenn wir in einer ähnlichen Freiheit leben wie vielleicht dieser junge Mann, der jetzt in Afrika dein Reich baut, dann zeig uns, wie wir das, was wir von dir bekommen, einsetzen können, um zu wuchern für dein Reich, um Menschen, die dich nicht kennen, dass sie dich kennenlernen können. Ich danke dir für die Lego-Tage, dafür, dass die Kinder in den kommenden Tagen hier etwas für sich entdecken können. Das hat ja nicht nur was mit Bauen und Steinen zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass Menschen sich ihnen zuwenden, die dich lieben. Es hat etwas damit zu tun, dass sie deinem Wort, deinen Geschichten aus der Bibel begegnen werden, die ihnen eine Tür zu dir öffnen können. Bitte schenke, dass sie hindurchgehen. Sie können uns ein Vorbild, Kinder können uns darin ein Vorbild sein, was es heißt, dir zu vertrauen. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dieses Vertrauen auch immer wieder neu an den Tag zu legen. Und nichts zurückzuhalten, was uns von dir abhält. Danke dafür, dass wir dich an diesem Tag, wo wir danken und loben wollen, auch bitten dürfen. Und dass wir vertrauen dürfen auf deine Hilfe und deine Kraft, auf das Wirken deines Heiligen Geistes. Und so legen wir das, was ich laut und was wir selber leise gebetet haben, noch einmal vor dich hin und bitten dich, handle du. Danke für deine Liebe und Zuwendung, Herr. Amen.